Da ist mir jetzt fast vorgekommen wie der Morgenstreich. Die fangen an mit einem Lied und alle fangen an zu laufen und sind Hunderttausende von Leuten in Basel am Morgen um 4 Uhr unterwegs. Das ist unglaublich. Findet ihr, haben sie es gut gemacht? Haben sie es gut gemacht? Ich finde auch, sie haben es gut gemacht. Ich finde aber auch, ihr habt gut gesungen. Also ich bin dort hinten gestanden. Ich stehe gerne ein bisschen hinten und hat es richtig in die Ohren geblasen. Ihr habt gut gesungen. Ihr habt sie gut unterstützt. Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich, dass ich mit euch über den Gedanken, meine Seele hat Durst nach dir, Gott, heute in diesem Gottesdienst darf nachdenken. Ich habe euch nicht weniger lieb, wenn ich nicht so viel da rüber schaue, mir da hin, einfach, dass wir das schon geklärt haben. Ich habe ein Bild mitgebracht. Und ich würde gerne mit euch emotional über das Bild reden. Was geht euch durch den Kopf oder durchs Herz, wenn ihr euch in die Situation hineinstellt von dem einen Mann oder Frau? Man sieht es nicht so genau. Es kann jeder sich identifizieren mit dem. Was geht euch so durch den Kopf? Ihr dürft es gerne laut sagen.
Endlos.
Endlos. Abenteuer. Herausforderung. Hat die auch gesagt als erstes. Unglaublich heiß.
Einsam.
Kein Wasser. Hoffen wir, wir sehen es nicht, aber wir nehmen mal an, er hat ein Ziel. Schwere Schritt.
Stille.
Ja. Unglaubliche Stille, ja. Ja. Auf jeden Fall körperlich belastet und auch, ja, ja.
Verloren. So habe ich mich gefühlt, wo mein Mann gestorben
ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr heiß, sehr trocken. Im Sand zu laufen ist doppelt anstrengend. Wie beim Schnee, oder? Dann macht man manchmal 2 Schritte für 1 Schritt, weil es immer wieder, wenn er bei diesen Dünen ein bisschen zurück oder zurück in die Reihe geht. Wer sich in der Wüste bewegt, kämpft immer ums Leben. Manchmal auch ums Überleben. Die ständige, tägliche Suche nach einem Ort, wo es Wasser hat. Wir wissen, dass 3 Tage dann wird es schwierig, ohne Wasser. Und die Wasserstellen werden oft in der Wüste immer wieder überdeckt mit diesen wandernden Sanddünen, mit dem Wind, der da ständig bläst. Darum muss man ja in der Wüste auch Pfähl setzen, die zeigen und irgendwo umhermachen, wo ist die nächste Wasserstelle, wo ist die nächste Oase. Oasen sind nämlich selten wirklich Orte, wo es viele Palmen hat. Das kommt mehr in der Fata Morgana vor als in der Wirklichkeit. Oase. Der Körper lechzt nach Wasser. Und ich frage mich, nein, ich frage euch, kennt ihr das Gefühl? Wenn es ums Thema Durst geht, wenn es ums Thema Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott geht, kannst du dich noch erinnern an den Anfang von deinem Glauben? Kannst du dich noch erinnern an das Feuer, das du gehabt hast? An die Leidenschaft? Also die Momente von boah, vorwärts gehen, Flammen, Feuer und Flammen für Gott zu sein? Und brennt das Feuer noch? Könntest du sagen, jawohl, anders, aber gleich leidenschaftlich, gleich hitzig? Ich hatte jemanden in der Gemeinde, wo ich selber Pastor war, bevor ich Dozent wurde. Der hat zu mir gesagt, ich bin froh, wenn sich in meinem Leben nichts verändert. Und ich bin tief erschrocken. Weil eigentlich Veränderung zu unserem Glauben dazugehört. Es ist ja nichts anders. Jeder Tag ist anders. Mit Gott unterwegs sein bedeutet, dass wir uns immer wieder verändern, dass immer wieder neue Situationen kommen, dass man sich immer wieder muss auf Gott einlassen muss. Und wenn ich an den Punkt komme und sage, ich bin froh, wenn sich nichts mehr verändert, ich keine Zeit mehr habe für ein Leben mit Gott, dann ist das Rückschritt und dann ist das letztlich Tod. Und ich hoffe ja nicht, dass dir so enden wollen. Ich nehme es nicht an. Unser Leben ist nichts anderes als ein laufender Prozess. Laufend entdecken. Und wenn ich so sage, als Titel, meine Seele dürstet nach Gott, dann sage ich eigentlich zu Gott, Vater, ich lebe noch, aber ich brauche dich. Vater, ich lebe noch, aber ich brauche dich. Und so ist auch der Psalm 42, den Rebecca vorgelesen hat, genau so eine Situation. Der David hat das erlebt. So Situationen in seinem Leben, wo Wüstenzeiten waren, wo schwierig waren. Und darum ist der Psalm auch überschrieben mit «Meine Seele hat Durst nach dem lebendigen Gott. Sie sehnt sich danach, dass Gott mir begegnet.» Und ich habe noch mal ein paar Verse mitgebracht, hier als Folie, dass ihr es einfach noch einmal könnt mitlesen. Wie eine Hirschkuh lechzt, oder Hindin heißt da, lechzt an versiegten Betten, so Bächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und denn wann darf ich kommen und Gottes Ansicht schauen? Wenn. Ich hoffe, dass ihr heute in diesem Gottesdienst so einen Moment oder einen Punkt setzt und sagt, heute habe ich etwas erlebt von dem. Oder heute starte ich durch. Oder heute mache ich einen nächsten Schritt. Der David erinnert sich an eine Situation. Er ist mit seinem Volk Richtung Tempel gelaufen. Alle miteinander. Wenn er sich so mal das vorgeht oder darüber nachgedacht hat, es gibt ja ein paar Psalmen, 122 bis 132, glaube ich, so in die Richtung. So die Wallfahrtspsalmen, wo sie gesungen haben auf dem Weg nach Jerusalem. Und das ist ein Weg gewesen, wo heisst, ich gehe auf, der Tempel war nämlich auf einem Hügel gewesen. Nicht so wahnsinnig hoch. So etwa wie St. Chrischona auf Basel, so. 500 Meter. 500 Meter. Und da haben sie gesungen, und das sagt der David da, ich will danken, mich in meiner Seele erinnern, dass ich einhergehe im Gedränge, mit ihnen zum Haus Gottes, mit lautem Jubel und Dank in feiernder Menge. Fasnacht. Nicht ganz. Der Inhalt ist ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, das Erlebnis, die Emotion ist verbunden mit dem. Und dann fragt sich der David, warum bist du so beugt meine Seele und so unruhig? Wenn ich doch weiss, dass Gott dort ist, dann ist doch dort die Hilfe für mich. Warum bin ich so beugt und so unruhig? Er hat Durst nach einer Beziehung mit einem lebendigen Gott. Ein Gott, der sich bewegen lässt. Ein Gott, der seine Hände ausstreckt. Ein Gott, der mich sieht. Jahreslosig. Ein Gott, der mich sieht. Der uns, wo uns entgegenkommt. Ein Gott, der mein Herz berühren will. Ein Gott, der mir helfen will, mich zu bewegen, zu wachsen, zu entwickeln, freudig zu sein, manchmal auch in Traurigkeiten mit ihm unterwegs zu sein. Was auch immer. Und was du auch erlebst. Ich möchte heute, das war nur mein Einstieg, über den Martin Schleske reden. Wer kennt den Martin Schleske? Wer hat schon mal von ihm gehört? Haben Sie auch schon das Buch gelesen? Hey, ich finde euch wunderbar. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe nur die Hälfte. So wie bin ich. Das ist ein Buch, das empfehle ich euch. Kauft es. Mit diesem Buch könnt ihr stille Zeit machen. Jeden Tag eine Seite. Mehr könnt ihr nicht lesen. Es ist so dicht, so intensiv. Aber es fordert uns raus, in unseren Gedanken, in unserer Beziehung mit Gott unterwegs sind. Ich finde es ein unglaubliches Buch. Und ich finde auch den Mann, den Martin Schleske, ein unglaublicher Mann. Er hat vor ein paar Jahren mal an unserer Konferenz, die wir hier noch hatten und immer noch haben, aber heute heisst sie anders, bei den Pastoren, geredet zu uns über die Sehnsucht und er hat mich so quasi wie berührt und ich werde euch ein paar Sachen sagen von dem, was der Martin Schleske in seinem Leben reflektiert, laufend in dieser Arbeit. Der Martin Schleske ist ein Giegenbauer. Einer der besseren Giegenbauer in Deutschland. Einer, der sehr intensiv über seine Arbeit nachdenkt, das, was er macht. Er hat nebenbei noch Physik studiert, also der hat auch noch eine Ahnung von Entwicklung von Tönen und von Musik, aber gleichzeitig ist er auch einer, der das Handwerk vom Giegenbau unglaublich beherrscht. Seine Giegen können wir, einmal die wenigsten von uns, kaufen, die kosten nämlich 30'000 aufwärts. Das sind unglaubliche Instrumente. Und er nimmt sich als Giegenbauer die Freiheit, wenn einer bei ihm einen Giegen will kaufen, sich ausgiebig mit dem Käufer auseinanderzusetzen. Weil er nämlich auf der einen Seite will wissen, was ist das für ein Mensch? Und auf der anderen Seite will herausfinden, ob der Mensch mit seiner Giegen überhaupt umgehen kann. Weil sie so wertvoll ist und so gut. Und er nimmt sich die Freiheit, und das hat mich noch erstaunt, jemandem Giegen nicht zu verkaufen. Wenn er den Eindruck hat, das passt einfach nicht. Was kannst du machen, wenn du einen gewissen Namen hast? Ich glaube, der Martin Schleske hat mit uns oder hat an dieser Konferenz zu uns geredet und hat etwas von dieser Sehnsucht aufgenommen, in diesem Buch kommt das vor. Und ich tue euch einfach so 5 Punkte, die mir so aufgegangen sind, in diesem Zusammenhang, das war schon vor ein paar Jahren und das bewegt mich heute noch, auseinandersetzen. Der erste Punkt war, der Meister nimmt sich Zeit. Und er sagt, seine Arbeit ist wie ein Gleichnis in der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Also er vergleicht seine Arbeit ganz oft mit dem, was Gott an uns macht. Und da sagt er, der Meister, also Gott, nimmt sich Zeit. In dem Zusammenhang hat er gesagt, er hat 2 Berufungen. Die eine Berufung ist, das Holz, das ihm gegeben ist, zum Klingen zu bringen. Er geht im Winter, wenn sie in den Bergen Hölzer schlagen, mit. Kraselt dort rauf und lässt zu. Ich weiß nicht, wie man das bei uns macht, aber hier machen wir das so, dass die dann die Bäume das Tal ablassen. Und dann hört er am Klang vom Holz, ob das ein Baum ist, wo es sich lohnt, eine Giege zu machen, oder für ihn lohnt, sich eine Giege zu machen oder nicht. Und der Baum, wo einen Klang hat in sich, bevor er überhaupt schon eine Giege ist, den kauft er. Und den lagert er jahrelang, bis er trocken ist. Und aus dem baut er anschliessend eine Giege. Seine 2. Berufung ist, dass der Musiker durch die Giege auch seine Stimme bekommt. Dass die Giege und der Musiker harmonieren, dass das funktioniert. Das ist wie ein Stradivari modern. Stradivaris und ihre Giegespieler, die funktionieren. Sonst darf man nicht spielen auf einer so einer Giege. Aber wunderbar. Und darum interessiert er sich so für den Giger. Er fragt sich, wer bist du? Wer bist du? Was prägt dich? Was bewegt dich? Weil er eigentlich will, mit viel Menschenverstand und viel Erkenntnis herausfinden, dass der Giger glücklich ist mit seiner Giege. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wenn über allem steht, meine Seele hat Durst nach dem lebendigen Gott, dann glaube ich, dass Gott uns sagt, oder Gott zu uns sagt, ich bringe auch dich und deine Stimme zum Klingen. Nicht über uns hinweg, sondern mit uns. Er lässt zu, er schaut hin, er sieht uns und sein Ziel ist es, dass wir zum Klingen kommen. Für ihn und mit ihm. Ich bringen deine Stimme zum Klingen. Hat er das Holz, dann ist der zweite Schritt erbaut. Er baut eine Geige. Und er baut eine Geige mit dem Holz, wo ihm gegeben ist, wo dem Holz will gerecht werden. Er hat ja den Ton schon gehört und aus dem Ton will er eine Geige machen. Er arbeitet nicht gegen Strich, sondern mit dem Faser, mit dem Holz in der Art und Weise. Er sieht, wie die Faser verlaufen. Er sieht, der Verlaufen nimmt sich das ernst und versucht so, den besten Ton aus dem Holz rauszuholen. Das Beste, was schon in dem Holz drin liegt, rauszuholen. So, wie es gewachsen ist. So, wie es gewachsen ist. Sturmholz, das hat er uns gesagt, ich habe es gehört, erlebt harte Zeiten, gerade in den Bergen. Die sind zum Teil richtig krumm. Weil es dort stürmt, wie der Wind bewegt, wie das Holz unter Stress steht. Und je mehr Stress ein Baum hat, desto dichter wird der Baum und desto intensiver. Und jedes Holz hat auch Astlöcher. Jedes Holz kennt Quererfahrungen. Man sieht das am Holz an, ob es im Baum gut gegangen ist oder nicht. Und dementsprechend sind die Fasern auch und der Verlauf auch in dem Holz. Das Holz wächst trotzdem. Es passt sich aber an. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass über allem steht, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Das ist immer die gleiche Frage. Sagt Gott, ich gehöre dich und deine Eigenart. Dein Stress, deine Überforderungen, deine Astlöcher, das, was dich im positiven Sinn wie auch im negativen Sinn prägt hat. Ich weiss darum. Die Jahreslosung, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich höre dich und deine Eigenart. Ich sage das bewusst 2-3 Mal, weil ich glaube, dass wir Menschen oder wir Christen manchmal dazu neigen, uns als Sünder zu sehen. Und dann ist dann das, was uns so beschäftigt. Dabei ist eigentlich das, was uns viel wertvoller macht, das Potenzial in uns. Das, was Gott sieht, das, was er will, aus uns rausholen, aus uns rauskutzeln. Und er mit uns will bauen. Was für eine Wertschätzung sagt Gott das zu mir? Ich will dich mit deiner Art zum Klingen bringen. Ist doch unglaublich. Ist doch unglaublich. Dritter Punkt, Musik bewegt. Wer ist jemand da, der im Praise Camp war? Okay. Nicht die Menge, aber super. Musik bewegt. Ich war das erste Mal in meinem Leben am Praise Camp. Ich bin jetzt 60 geworden, also ich werde jetzt 60 und bin dorthin gegangen. Ich bin ja grusig auf die Welt gekommen. Als ich so erlebt habe, dort hinten gestanden bin, wie da 6'000 junge Menschen bum, 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 machen. Wie die voller Freude Gott arbeiten, das ist unglaublich gewesen, da sind mir die Haare aufgestanden. Zu sehen, wie die Menschen in einer Ernsthaftigkeit, aber in einer Lautstärke und mit einer Freude Gott arbeiten. 6'000 junge Menschen haben den Saal gerockt. 5 Minuten später sind die 6'000 jungen Menschen am Boden gehockt, mucksmäuselig still und haben zugeschaut, was der Referent sagen kann. Ich finde das schon allein ist unglaublich. Junge, die können still sein und zulassen, finde ich unglaublich. Finde ich unglaublich super. Das hat mich tief bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich das beste Erlebnis an diesem Pressecamp. Musik bewegt. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn ihr manchmal das Musikstückchen hört, wenn ihr traurig seid, was hört ihr? Bach. Ja, dann würde ich traurig. Vielleicht. Aber ist klar, ist gut. Was hören wir noch? Ja. Musik bewegt. Musik macht etwas. Wenn ich verrückt bin, dann höre ich eher etwas Hardrockiges. Nicht so hart, aber doch in die Richtung. Muss ich rauslassen. Aber nur, wenn ich verrückt bin. Musik macht etwas mit mir. Der Schleske sagt, unser Ohr ist nicht nur ein Hör, also quasi ein Informationempfänger, sondern eigentlich ist der Aufbau von unserem Ohr nichts anderes als ein Rolls-Royce. Weil das Ohr schafft es, das, was wir akustisch hören, in Emotionen umzuwandeln. Ich finde, das ist unglaublich, was sich Gott dabei gedacht hat. Das ist unglaublich. Aber das passiert. Musik bewegt. Und darum kann man auch sagen, ich sage das, ihr könnt mir widersprechen, das Heilsame mit Gott geschieht im Innenlosen, im Zulosen, im sich Zeit nehmen, sich auf Gott einzulassen. Musik bewegt. Musik bewegt. Wenn über allem steht, ihr kennt es, mein Sprüchli, meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott, dann sagt Gott zu uns, ich will dich ansprechen und dich in deinem Herz heilen mit deiner Musik. Mit deiner Musik. Was für eine Gnade, dass er meine Musik und die von Patrick, dass die so anders ist und uns trotzdem anspricht. Patrick ist einer von meinen Studenten. Normalerweise würde ich, wenn ich eine Gige hätte, eine Gige nehmen, aber ich frage euch, ich nehme jetzt hier die Gitarre. Was hört ihr? Nicht. Was hört ihr? Ah, Scheibenkleister. Nicht. Die Gitarre und der Musiker vorhin, die Lea, nur zusammen klingen die zwei. Gegen allein kann noch so gut sein, oder die Gitarre, die bringt keinen Ton raus. Der Giger oder der Musiker oder der Giger oder der Gitarrist, der kann noch so gut sein, ohne sein Instrument bringt er nichts zweg. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das Zusammenspiel zwischen dem Musiker und seinem Instrument, das ist das, was das Instrument zum Klingen bringt. Und wenn jetzt wieder der Satz kommt, oder, das ist das hier, die Einheit, habe ich schon gesagt, meine Seele hat Durst nach einem lebendigen Gott, dann sagt Gott zu uns, du und ich, nur zusammen sind wir eine Einheit, die wunderbar klingt. Es geht nicht allein. Ich nicht allein und Gott nicht ohne mich. Mal manchmal schon, macht nicht der andere. Aber trotzdem, das Miteinander, ich und Gott miteinander, das klingt nach Reich Gottes. Das klingt nach Vergebung. Das kann oft auch nach Liebe klingen. Zusammen und nicht gegeneinander. Miteinander, sondern eine Einheit. Führt dazu, dass meine Seele Heil erfahren kann. Darum, rechnest du mit Gott? Müsste es niemand sagen. Aber rechnest du, dass Gott in deinem Leben etwas tut? Nicht nur im Gebet, sondern im Leben. Dass er mit dir unterwegs ist. Bei dem Fragen, die dich beschäftigen, bei dem, die dich ärgert, bei dem, die dich freut. Rechnest du mit Gott? Er verbindet sich mit dir. Schleske sagt, unsere Frucht ist nicht das, was wir machen, sondern das, was uns mit Gott verbindet. Das ist unsere Frucht, die so wunderbar klingt und gut schmeckt und Wachstum schenkt. Letzter Punkt, schneller Punkt. Kommen wir zum Schluss. Der Gigerbauer hat immer wieder Situationen, wo Menschen zu ihm kommen. Weltberühmte Giger bringen ihre Gige zurück und fragen sich, sag du mir, wo der Ton her ist von dieser Gige? Die tönt nicht mehr und ich kann nicht mehr spielen mit dem und darum kann ich auch keine Konzerte mehr geben. Was ist da los? Und er hat das erzählt. Er hat das erzählt an einem Beispiel. Und er hat gesagt, ich bin vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe alles ausgewechselt an dieser Geige. Stunden verarbeitet und die Geige hat immer noch nicht getönt. Bis er gemerkt hat, wahrscheinlich ist nicht Geige das Problem, sondern ein Geiger. Und er hat gesagt, liebe Geiger, jetzt gehen wir gut essen. Und jetzt reden wir miteinander. Und jetzt will ich hören, wie es dir geht. Und was dich bewegt. Oder traurig macht. Oder was schwierig ist. Jetzt. Und herausgestellt hat sich, das Problem war nicht die Geige, sondern das Problem war der Musiker. Er hat nicht mehr getönt. Und wenn meine Seele keinen Durst mehr hat nach dem lebendigen Gott, dann sagt er zu uns, warum komme ich nicht mehr an dein Herz hin? Warum lässt du mich nicht mehr rein? Warum lässt du nicht zu, dass ich dir helfen kann oder dir begegnen kann? Es war doch mal ganz anders gewesen. Wir sehen unseren Faserverlauf. Wir sehen die Schwierigkeiten, die Höhe, die Tiefe, den Stress. Er sieht unser Potenzial. Wir sehen unsere Brüche, unsere Schmerzen, das, was schwierig ist, wo wir verletzt sind. Er sieht, was soll werden. Ganz eine andere Perspektive. Ich finde, das ist unglaublich spannend, aber unglaublich herausfordernd. Mit ihm zusammen zu sehen. Ich kritisiere mich ganz einfach. Das ist keine Kunst. Sich selber aber zu erlauben, ganz bei Gott zu sein, schon. So den Moment zu haben, ich will ganz bei Gott sein. Und darum ist meine letzte Frage euch, und mit dieser schicke ich euch dann heim. Gott fragt euch, wie nahe darf ich dir kommen? Wie nahe darf ich dir kommen, damit ich in deinem Leben kann Wunder tun kann? Heilen. Erlösen. Pflasterli draufkleben. Was auch immer. Was dran ist. Wie nöch darf ich dir kommen? Ich würde noch beten und dann singen wir ein Lied. Ihr dürft gerne schon vorher kommen. Vater im Himmel, wenn du uns fragst, wie nahe darf ich dir kommen, bin ich dann bereit zu sagen, ganz nahe. Bin ich bereit zu sagen, ich mache alle meine Türen in meinem Herz auf. Ich bin bereit, in meiner Stube auch zu sagen, da und da ist es schwierig für mich. Aber ich weiss ja, dass du mich willst zum Klingen bringen. Weil du mein Durst nach dir willst berühren und bewegen. Ich bin froh, Vater im Himmel, dass du die Frage stellst, wie nöch darf ich dir kommen? Das zeigt mir, dass du noch ganz nöch bist und dass du ganz aktiv bist und dass du ein riesen Herz hast für mich und für uns, für jeden da drin. Und so bitte ich dich, lass uns das erleben, lass uns das nicht vergessen, lass uns das zulassen, dass du uns nöch kommst. Amen.